Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Frühstück überleben werde, denn wenn er seine Finger im Spiel hat, dann stirbt eigentlich immer einer. Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor Sebastian Fitzek, guten Morgen.
Ja, guten Morgen Florian, hallo.
Ich bin nervös, Sebastian. Ach. Es gibt eines deiner Bücher, da geht es um eine Geiselnahme in einem Radiosender.
Das stimmt.
Das würde ich uns gerne heute ersparen.
Wenn ich uns allen auch. Ja, das liegt ja daran, dass ich ja mal wie du beim Radio arbeiten durfte und da ist mir diese Idee eingefallen, ja.
Das Buch heißt übrigens Amokspiel.
Richtig.
Und es ist dein zweiter Roman.
War mein zweiter Roman, der ist schon 2007 erschienen und handelt eben davon, dass während einer Morningshow eine Besuchergruppe, da gibt es einen zwielichtigen Gestalt, der nimmt die gesamte Morgen Moderationsmannschaft als Geisel und spielt dann ein ganz perfides Spiel mit denen.
Sebastian, du hast bis jetzt 20 Psychothriller und ein Sachbuch geschrieben. Kann man da nachts noch alleine durch den Park gehen oder eine Sicherung im Keller wieder reinmachen, wenn man seit Jahren über Mörder und Psychopathen schreibt, die einem in der Dunkelheit auflauern?
Es ist eher andersrum. Ich gehe durch die Dunkelheit und zwar schon als junges Schulkind. Da habe ich viel zu früh, da bin ich traumatisiert worden von Aktenzeichen XY. Ich habe die Sendung viel zu früh gesehen und ich war felsenfest überzeugt, dass ich irgendwann auf dem Nachhauseweg, wenn es dunkel war und so wie jetzt Herbst, Winter, ich kam am Sportplatz vorbei, da stand ein einsamer Wohnwagen auf dem Parkplatz vielleicht. Da dachte ich mir, okay, da sitzt jemand drin und hat diese Off-Stimme schon. Der sagt, Sebastian F., wurde das letzte Mal lebend gesehen an der Kreuzung Habich, Ecke Müllerstraße. Und dann bin ich ganz schnell nach Hause gefahren, weil ich dachte, ich werde entführt. Und diese Momente, wo ich mir selbst Angst mache, das kann Zeitungsmeldung sein, das kann irgendetwas ja Schreckliches, was man sieht oder hört sein, oder eben auch einfach nur ein Spaziergang im Dunkeln, da habe ich Angst und dann verarbeite ich diese Ängste im Nachhinein durch Psychothriller, die ich schreibe und dann geht es mir besser.
Glaubst du an Gut und Böse?
Da halte ich mich an eine Weisheit, die meine Mutter mir immer mitgegeben hat, die gesagt hat, Sebastian, wann immer was passiert, 11. September beispielsweise, achte mal auf die Helfer. Die Helfer sind immer zahlenmäßig in der Überzahl. Man haben 3-4 Personen, reichen mittlerweile aus, in unserer vernetzten Gesellschaft, um die gesamte Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber die beruflichen Helfer von Polizei, Feuerwehr, Sanitäter, alleine die sind in der Überzahl, aber wenn man dann auch noch die Privaten nimmt, die dann Lichterketten machen, die Wohnungen öffnen und sagen, komm, du kannst bei uns übernachten, die Anteil nehmen und Empathie haben. Ich glaube, ja, es gibt Gut und Böse, aber die gute Nachricht ist, dass das Gute tatsächlich in der Überzahl ist.
Es beruhigt mich, dass Sebastian Fitzek an das Gute glaubt.
Ich glaube an das Gute, aber wir brauchen als Mensch das Böse, um uns daran auszurichten. Also in Dantes Inferno heißt es, dass man eben das Gute erkennt, wenn man dem Bösen ins Gesicht blickt. Und so ist es eben, dass wir, wenn wir eine Ausnahmesituation, beispielsweise, deswegen gibt es Trauerfeiern. Das ist ja ein schlimmer Tag eigentlich, aber wir richten uns an dem Tod aus und wir schöpfen Hoffnung für unser eigenes Leben und wir lernen das Leben, ob seiner Endlichkeit, einfach mehr wertzuschätzen. Und wenn wir aus einer Achterbahn steigen, dann haben wir auch eine Nahtoderfahrung hinter uns und lernen das Leben. Danach haben wir diese Endorphine, wir sind noch am Leben, wir sind glücklich. Und so ein guter Thriller ist ja hoffentlich dann auch wie eine Achterbahnfahrt. Im angstfreien Ambiente eben erlebt man etwas und kann dann aber sicher wieder aussteigen.
Wo Schatten ist, ist immer auch Licht.
Natürlich.
Wirst du eines Tages auch mal eine Liebesromanze schreiben oder geht bei dir nur Mord und Totschlag?
Es ist nicht so, dass ich mir aussuchen kann, was ich schreibe. Ich kann mir alles theoretisch vorstellen. Man müsste eigentlich meinen Psychiater fragen, warum 99% meiner Ideen immer in diesem Psychothriller-Metier anzusiedeln
sind. Also du hast einen Psychiater, mit dem du dich regelmäßig austauschst, auch aus beruflichen Gründen?
Ich habe regelmäßig nicht. Ich habe einen, mit dem ich mich austausche für Recherche. Ich bin da hingegangen, ich habe mir aus dem Telefonbuch gesucht und hatte einen Termin und sagte, passen Sie auf, ich möchte mal genau wissen, wie so eine Sitzung abläuft. Also bei mir ist alles okay, ich bin völlig gesund. Da sagte er, ja, höre ich 20 Mal am Tag. Sag ich, nee, ist wirklich so. Und dann haben wir uns auch angefreundet und er berät mich auch.
Was liest du deinen Kindern vor? Du hast ja 3, wenn die mal nachts nicht einschlafen können.
Also sie wollen gerne jetzt mittlerweile selbst ausgedachte Geschichten haben. Irgendwann habe ich da wirklich den Fehler gemacht und habe auf Stephen King zurückgegriffen, weil ich dachte, es gibt eine Kurzgeschichte, die spielt handelt von so einem Monster im Schrank. Mir wurde dann beim Sprechen klar, das war vielleicht dann doch nicht so die richtige Geschichte. Die mussten dann wirklich 2 Wochen, haben die gesagt, sie wollen nur noch 3 zu dritt im Bett schlafen und ich habe strengstes Geschichtenerzählverbot bekommen und habe dann wieder aus Henriette Bimmelbahn, das ist schon lange Zeit her, aber mittlerweile wollen sie auch ganz gerne Gruselgeschichten eben hören, aber selbstverständlich nicht meine eigenen und auch keine Stephen King-Geschichten mehr.
Hast du eigentlich Einschlafprobleme?
Nein, also Einschlafprobleme habe ich glücklicherweise nicht, eher Durchschlafprobleme, ich häufig wach werde. Da ist, wenn man drei Kinder hat, ist man konditioniert und ich meine, irgendwie haben die Biestas ja raus, dass sie unter der Woche, wenn sie morgens in die Schule müssen, eben lange schlafen und kaum ist es Samstagmorgen, dann
stehen sie um fünf am Bett.
Um fünf am Bett und zuppeln am Arm. Da ist man also jetzt nicht mehr so durchschlafbereit. Aber ich, wie gesagt, ich schreibe mir meine Albträume als Tagträume von der Seele und kann dann ganz friedlich einschlafen. Ich finde das echt eine ganz gute Arbeitsteilung, dass ich meine Albträume loswerde und andere dann damit ihre Nächte verbringen, während ich eigentlich ganz friedlich schlafen kann.
Du wolltest ja erst Schlagzeuger werden.
Ja.
Dann Tierarzt.
Richtig.
Dann Anwalt.
Ja.
Bist allerdings beim Radio gelandet. Mhm. Und heute schreibst du Bestseller. Warum die vielen Schlenker in deinem Leben?
Ja, ich halte mich eigentlich fast für einen etwas geradlinigen Menschen, aber wenn ich meinen Lebenslauf mir so angucke, dann ist dem nicht so. Und gemessen an meinen Lebenszielen, das sage ich auch meinen Kindern immer, bin ich eigentlich ein ziemlicher Versager, zumindest in Augen der Gesellschaft ein Abbrecher, denn ich habe all das, was ich wirklich wollte, beispielsweise meinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen, habe ich nicht geschafft. Ich habe dann zwar Jura studiert, auch abgeschlossen und auch sogar eine Doktorarbeit geschrieben im Urheberrecht, um irgendeinen Abschluss zu haben, aber ich habe gemerkt, Radio interessiert mich einfach mehr und zum Radio bin ich aber über die Musik gekommen. Ich habe mich ja überall beworben und mein Reisender in Berlin war der Einzige, der gesagt hat, komm, den gehen wir mal ein Praktikum, kann er Kaffee holen, und da merkte ich zum ersten Mal, das ist es, das ist wirklich mein Ding, da kann man Geschichten erzählen. Radio und Buch haben ja viel gemein, denn wir sind beispielsweise auch du darauf angewiesen, mit Worten Bilder im Kopf, dieses viel zitierte Kino im Kopf zu erzeugen, und dem bin ich ja auch treu geblieben. Da gehört natürlich auch Glück dazu, dass das so kommt.
Oder Schicksal.
Oder Schicksal, das ist natürlich immer die Frage, aber ich glaube, dass diese ganzen Erfolgsratgeber, die sagen, du musst es nur lang genug versuchen und immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, das ist leider zu kurz gegriffen. Es gibt bestimmt auch viele, viele richtig talentierte Autorinnen und Autoren, die in der Flut der Veröffentlichungen untergehen, und ich hatte einfach ein wahnsinniges Glück, dass 2006 dieses Buch Therapie, mein Debüt, das wurde nur 4000 Mal gedruckt, was für ein Taschenbuch eine kleine Auflage ist, und es fand dann den Weg zu einer richtigen Person, die das weiterempfohlen hat. Ich kenne sie ja noch nicht mal, aber dann ging eine Kette los, und das kann man eben nicht beeinflussen durch keine Strategie der Welt. Man braucht leider das Glück, und ich hatte da wirklich großes Glück.
Du bist Autor geworden zu einer Zeit, wo du ja ganz gut verdient hast als Radiomann.
Ja.
Und da warst du ja schon im Alter. Ich glaube, hattest du schon Kinder zu dem Zeitpunkt?
Nein, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Kinder. Es war so 2000. Also das war
Du hast es so nebenher als Versuch gestartet, dieses Bücherschreiben. Du hast
ja immer noch so gearbeitet. Kann man, ja, aber so bin ich nie rangegangen. Ich glaube, so darf man auch nicht an das Schreiben rangehen. Irgendwann erkennt man, das ist eine Leidenschaft, und man muss man richtig bekloppt sein. Man muss sich nämlich hinsetzen, Tag für Tag für Tag, in jeder freien Minute. Man hat ja noch einen Job, der einen ernährt, und man muss dann jede Freizeit nutzen und jede Sozialkontakte irgendwie erstmal abbrechen und etwas machen, von dem man überhaupt nicht weiß, ob es irgendjemanden interessiert. Man weiß noch nicht mal, ob man es zu Ende bringt. Man weiß nicht, ob es gut wird. Und das Ganze, das klappt nur, wenn man so einen inneren Drang hat, dass man jetzt sagt, okay, das ist mein Hobby, das mache ich, ist mir völlig wurscht, selbst wenn das komplett schief geht. Ich würde trotzdem weiterschreiben.
Sebastian Fitzek ist heute euer und mein Gast. Der Mann schreibt sehr erfolgreich Psychothriller. Seit 4 Wochen ist sein neues Buch draußen, heißt Das Geschenk. Und das ist wieder auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Machst du eigentlich jedes Mal einen Sekt auf, wenn du die Charts anführst?
Nein. Also natürlich bin ich glücklich und freue mich darüber. Aber mein Traum war immer, dass ich mal irgendwo einem Supermarkt stehe und im Drehregal dann ein Taschenbuch von mir finde. Weil das war für mich so eher das Zeichen, du hast es geschafft, selbst im Supermarkt stehen deine Bücher. Was ich nicht wusste, ist, weil ich keine Ahnung von der Branche hatte, dass also erstens nur Taschenbücher im Supermarkt stehen und meistens sogar das erste Debüt einfach da mal ausprobiert wird. Also stand ich mit meinem ersten Buch schon im Supermarkt, hatte alle meine Träume erfüllt. Und andere haben halt wollen auf der Messe das gebundene Buch sehen oder das Geräusch beim ersten Mal aufschlagen oder den Namen irgendwo zu lesen. Man braucht schon solche Träume. Aber Platz 1 auf der Bestsellerliste, die reine Verkaufszahl, finde ich, sagt immer weniger aus als auch das Feedback, was ich über E-Mails beispielsweise bekomme.
Sebastian, du hast seit 2006 20 Romane veröffentlicht. Das heißt, du schreibst pro Jahr im Schnitt 1,5 Bücher. Wo nimmst du die Ideen dafür her? Weil so ein Thriller mit zig Figuren und Wendungen, das schreibst du ja nicht von alleine und irgendwo musst du ja anfangen.
Ja, und ich fange im Alltag an. Ich werde häufig gefragt, Fitzek, hast du einen merkwürdigen Alltag? Das ist aber nicht so. Jüngst für das Geschenk, das ist schon einige Jahre her, da stand ich an der Kreuzung und neben mir hält eine Limousine. Auf dem Rücksitz sitzt ein junges Mädchen und lacht zum Glück. Im Buch weint es. Aber in der Realität hat es gelacht und gelächelt, mir zugewunken. Und während ich an dieser Kreuzung schon zurückgewunken habe, dachte ich mir, was wäre wenn? Und damit beginnt eigentlich immer alles. Was wäre eigentlich, wenn das kleine Kind ein bisschen älter ist, ein Mädchen, und sie nicht fröhlich ist, sondern eher panisch und einen Zettel an die Scheibe presse, und in das Geschenk geschieht genau das. Und ein Analphabet steht an der Kreuzung. Er kann es nicht lesen, was dieses Kind da ranpresst. Wird es entführt? Er hat keine Ahnung. Er muss die Verfolgung aufnehmen.
Aber er spürt das, was nicht in Ordnung ist.
Er spürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und genau darum geht es in das Geschenk.
Jetzt beginnt jedes Buch mit einem ersten Satz.
Ja.
Wie kommt dein erster Satz zustande? Ich kann mir vorstellen, das ist das Schwierigste überhaupt.
Nein.
Das ist so das Gefühl, das muss sitzen. Jetzt
ja, natürlich, natürlich muss das sitzen. Aber hier würde ich den Tipp erstmal geben, man schreibt ja nicht und darf es dann nicht mehr korrigieren, sondern dann schreib erst doch einmal drauf los. Vorher würde ich mir eine Struktur geben, ein Exposé, gerade wenn man gezwungen ist, immer in den Pausen zu schreiben, zwischen seinem Brotberuf, wenn man also in den Ferien oder nach Feierabend an den Wochenenden schreiben muss, ist es ganz gut, wenn man eine Inhaltszusammenfassung hat von dem Buch, was man eigentlich schreiben will. Sodass man auch nach 2-3 Monaten, wenn man eine Pause gemacht hat, es wieder vornehmen kann und sagen kann, ach, guck mal, darauf wollte ich hinaus.
Das machst du auch?
Also
du
das mache ich auch. Ich habe ein Exposé. Nein, Pause mache ich nicht mehr. Aber ich musste ja früher.
Du liest am Freitag in Nürnberg in der Meistersingerhalle.
Ja.
Und schreibst unsere Hörer auf die Gästeliste.
Gerne.
Wenn sie denn Lust haben, vorbeizukommen, geht einfach auf antenne.de. Da haben wir das schon vorbereitet und mit ein bisschen Glück seid ihr am Freitag dabei.
Ja.
Wie können wir uns das vorstellen? Du bist da alleine auf einer großen Bühne und liest aus einem Buch?
Das ist jetzt so, dass in Nürnberg werde ich auf der Bühne stehen, nicht nur mit einer Elektronikband, Buffer Underrun, sondern auch mit einem klassischen Ensemble unter Leitung von Leon Gurwitsch. Er spielt normalerweise in der Elbphilharmonie. Und der hat einen Soundtrack, einen klassischen Soundtrack komponiert. Der wird gespielt live, während ich lese. Im Hintergrund wird es andeutungsweise auch etwas zu sehen geben, auf der Leinwand natürlich. Und all das wird hoffentlich das Kopfkino unterstützen. Das jetzt aber auch nicht 2 Stunden durch, sondern zwischendurch werde ich auch viel erzählen über Recherche, wie ich auf die Idee kam beispielsweise. Also ich hoffe, es wird ein lustiger, aber vor allem auch musikalischer Abend.
Was ist denn dein persönlicher Albtraum? Also dieser Traum, der immer gleich abläuft und von dem man dann schweißgebadet aufwacht, den hat ja jeder.
Tatsächlich gibt es dort einen. Ich habe ja Jura studiert und in den Träumen ist es aber immer so, dass ich auf dem Weg zur Prüfung bin mit der damaligen Prüfungsgruppe. Wir hatten so eine Lerngruppe und ich sage immer, ey, ich habe schon alles vergessen, was ich zum ersten brauchte, zum zweiten. Ich habe noch nicht mal keine Station besucht. Und ich sage, nee, musst du jetzt aber machen. Also irgendwie scheine ich Prüfungsangst zu haben, weil ich genau wusste, das geht jetzt völlig in die Hose hier. Ganz komische, skurrile Situation. Ist nicht so, dass ich schweißgebadet aufwache, aber schon ein unangenehmer Traum, der sich häufig wiederholt.
Bis heute.
Bis heute, ja.
Sebastian Fitzek ist euer und mein Gast im Sonntagsfrühstück, einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland und auch Vater von 3 Kindern, 2 Katzen und einem Hund. Kommen die denn alle miteinander klar?
Ja, tatsächlich kommen die sogar sehr gut miteinander klar. Aber die haben ja auch in den ganz jungen Jahren bekommen, konnten sie also aneinander gewöhnen.
Dein Sohn Felix war ein Frühchen.
Ja.
Bei der Geburt. Und seitdem engagierst du dich für Frühgeborene.
Ja.
Das ist ein Thema, das betrifft, ich habe gesehen, rund 65.000 Familien in Deutschland. Mhm. Was hat das denn mit euch damals als Familie gemacht?
Ich bin, genauso wie meine Frau, da einfach reingerutscht, wir haben uns ja nicht informiert drüber. Und deswegen engagiere ich mich auch in dem Verband Das Frühgeborene Kind e.V., um einfach zu sagen, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ein Kind zu bekommen, dann bitte guckt nach, wo ihr dieses Kind bekommen wollt und ob eine Neonatologie in unmittelbarer Reichweite ist. Am besten eine Neonatologie, die ein Schwestern- und Pflegepersonal hat mit enormer Erfahrung. Felix wog 1000 Gramm, so ein Tetrapack Milch, haben sie gesehen, die Haut ist marmoriert. Ich habe gar nichts gesehen, da haben sie eine Nierenvenenthrombose in der Entstehung quasi ertastet. Und das kann man eben auch nur, wenn man viel, viel Erfahrung mit Frühchen hat. Bei Felix ist alles gut gegangen, aber wir hatten wahnsinniges Glück. Und ich bin Botschafter, um zu sagen, dass das Überleben des Kindes eben nicht von Glück abhängig sein kann.
Du hast auf Facebook über die Trennung von deiner Frau einen Post veröffentlicht.
Ja.
Wie anders ist das, wenn man hauptberuflich schreibt und dann schreibt man über etwas aus dem eigenen Leben, was tatsächlich so passiert ist?
Das war eins der Bücher, was wir gemeinsam verfasst haben. Das habe also nicht nur ich geschrieben, sondern und wir haben es auch gemeinsam gleichzeitig veröffentlicht und haben eben da die Worte gefunden gemeinsam, um zu sagen, so ist es. Es ist eher merkwürdig, dass man das überhaupt machen muss, aber natürlich.
Hast du das Gefühl, dass du es machen musst oder musstest?
Also jein. Ich würde sagen, natürlich, also müssen ist ein zu großes Wort dafür, aber
In Zeiten wie diesen
ist das Problem ist, dass wenn man nicht selbst sozusagen auch die Wahrheit sagt, sondern wenn man einfach ein Vakuum lässt, egal für wie viele Leute sich dafür interessieren, auch ich, kein Mensch kommt mit einem Vakuum klar im Kopf. Mit anderen Worten, man bildet sich seine eigene Geschichte. Und die sind halt bei solchen Themen in der Regel ja widersprüchlich, missverständlich oder auch schlecht. Und dann sagt man lieber einmal, so ist es. Und das verhindert im Prinzip eine Gerüchteküche, die dann anstoßen kann.
Du bist vor ein paar Wochen 48 geworden und ich habe gehört, das hässlichste Geschenk, das du von deinen Freunden bekommen hast, das war von Oliver Kalkofe, dem TV-Comedian. Was war denn das?
Und zwar ist das ein Star Wars Toaster, also der Darth Vader Kopf quasi als Toaster und dann kommt auch Star Wars Toast raus und der war so hässlich, dass seine Frau gesagt hat, den nimmst du mit. Also im Prinzip war das so ein vorgezogenes Schrottwichteln, was ich da unter anderem bekommen habe.
Aber Star Wars heißt, bei deinen Kindern ist das Ding gut angekommen, ne?
Super, super. Die haben ihn gleich in ihr Zimmer geschleppt, als sie den gesehen haben.
Guckst du eigentlich auch mal weg, wenn du im Kino oder vorm Fernseher sitzt und es kommt eine unheimliche Szene? Oder ist man da als Mann vom Fach, wenn man Thriller schreibt, eisenbereift?
Nein, natürlich gucke ich da weg, wobei der große Tipp ist, sich eher die Ohren zuzuhalten. Denn, also klar, explizite Gewalt in der Darstellung mag ich eigentlich gar nicht so. Und wenn man, ich werde ja häufig gesagt, ich würde so gewalttätig schreiben, dabei sind dann die gewalttätigsten Szenen oftmals die, wo vielleicht beispielsweise Ihnen das Paket nur in der Dunkelheit geräuspert wird in einem ansonsten leeren Hotelzimmer, wo die Frau davon ausging, sie ist eigentlich alleine in dem Hotelzimmer. Auf einmal hört sie in der Dunkelheit jemanden räuspern. Das ist dann eine grauenhafte Vorstellung, aber muss man nicht explizit noch beschreiben, was danach passiert. Deswegen so Axt im Rücken, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ja? Und Saw habe ich auch nur den ersten Teil gesehen und die anderen Sachen sind mir dann auch wirklich zu brutal. Aber wenn es so richtig spannend, gruselig spannend, Suspense auch à la Hitchcock ist, da hat mir eine Freundin meinen Tipp gegeben, halt dir die Ohren zu, weil sobald die Filmmusik weg ist, ist es auf einmal gar nicht mehr so.
Das ist ja ein geiler Tipp vom Thriller-Fachmann Sebastian Fitzek, wenn es gruselig wird, am besten besser die Ohren als die Augen zu halten.
Richtig.
Hattest du schon mal echte Todesangst in deinem Leben?
Naja, ich hatte natürlich Angst um Felix damals. Die war, das muss ich gleich vorwegschicken, unbegründet, aber als Elternteil, du stehst da neben einem Brutkasten. Auch darauf muss man sich dann einstellen. Und so ein kleiner Körper, der viel zu früh auf die Welt gekommen ist, der ist überbelastet und dann vergisst jemand dann eben so ein Frühchen auch mal hin und wieder zu atmen. Das passiert so 3-4 Mal am Tag oder häufiger sogar. Und während die Schwester ganz cool kommt und es einfach mal anstupst und das Frühchen dann weiter atmet. Also da hat man schon Todesängste jetzt um mich selbst konkret glücklicherweise noch nicht.
Wie erklärst du deinen Kindern, was du beruflich machst? Oder wie hast du es ihnen erklärt, als sie noch kleiner waren?
Ja, das war ein Prozess. Zunächst einmal habe ich ihnen erzählt, ich schreibe Geschichten auf. Irgendwann habe ich gesagt, ja, die sind halt ein bisschen gruseliger. Und dann war die erste Frage, wieso wollen denn Erwachsene sich gruseln? Das konnten die gar nicht verstehen, was ich eine sehr gesunde Einstellung fand. Weil sie eben keine Probleme offensichtlich haben, die sie verarbeiten wollen durch den Grusel. Und dann kam es zu einer Episode, weil als dann Charlotte lesen konnte, hat sie, sie darf die Bücher nicht lesen, aber sie hat den Buchrücken gelesen. Und irgendwann eine Woche später, wo ich dann in der Kita von der Erzieherin angesprochen, zur Seite genommen und es gab eben so eine Situation, dass die haben Was bin ich gespielt und der Jüngste hat eine eindeutige Handbewegung gemacht, nämlich also so eine Hand, die quasi vom Auge wegführt und der Ältere hat gesagt, du bist der Augensammler und da waren die natürlich ein bisschen brüskiert dann in dieser Kita, weil sie dachten jetzt, der alte Fitzek liest seinen Kindern
die Horrorgeschichten
vor. Das stimmt aber nicht. Also sie haben einfach nur, was bin ich, ein Augensammler eben für sich interpretiert.
Ich sehe schon die Schlagzeile. Ja, Skandal im Hause Fitzek.
Nein.
30 Kita-Kinder müssen therapiert werden.
Genau. Nein, so ist es nicht. Aber also ganz im Gegenteil. Ich war mal beim Vorlesetag eingeladen in einer anderen Kita und durfte aus Hänsel und Gretel vorlesen. Jetzt weiß ich auch, warum so eine Kita-Kinder den Augensammler wahrscheinlich völlig harmlos finden würden, weil Hänsel und Gretel, eine alte Oma, dabei zuzugucken, wie sie im Ofen
Kinder verbrennt, ja.
Die Kinder gucken zu, ich muss schon harter Tobak.
Sag mal, wie ist denn dein Verhältnis zu den Menschen, die in deinen Büchern zu Helden werden oder möglicherweise auch sterben müssen?
Die sind mir natürlich ans Herz gewachsen, einige so sehr, dass sie dann, obwohl ich ja keine Reihen oder Serien schreibe, dann manchmal als Randfigur wieder auftauchen in einer Nebenrolle.
Verarbeitest du auch Teile deines Freundeskreises in deinen Büchern?
Das lässt sich überhaupt gar nicht vermeiden. Es gibt sogar einen guten Freund, über den ich auf der Lesung spreche, der ist der schlagfertigste Mensch, den ich kenne, der mal Boxer, und der stand letztens im Supermarkt vor einem Zahnbürstenregal und suchte seine Zahnbürste, fand sie nicht, aber dann kam ein anderer und schiebt den einfach zur Seite, muss man auch so mutig sein. Und Karl wirklich aus der Pistole geschossen, tippt dem auf die Schulter und sagt, du, also Kumpel, ich glaube, du stehst vor dem falschen Regal, eine Zahnbürste brauchst du die nächsten Wochen nicht mehr. Und das war natürlich, also so schlagfertig bin ich gar nicht, aber nach so einen Sätzen suche ich. Ist übrigens nicht passiert, er hat ihn dann am Leben gelassen, aber letztlich ist das, wonach wir Autorinnen und Autoren suchen, nach Menschen, die uns inspirieren. Muss nicht immer eine Hauptfigur sein, kann auch einfach nur manchmal eine situationskomische Szene sein, die wir dann natürlich mit einfließen lassen.
Mein Gast nächste Woche, Sebastian, ist übrigens Jochen Schweizer.
Ah, okay.
Kennst du?
Ja, vom Namen her schon. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet.
Gibt es eine Frage, die du ihm gerne stellen würdest? Weil dann notiere ich die gleich mal mit.
Also ich würde ihn fragen, lieber Jochen Schweizer, von all den vielen Erlebnissen, die man durch Sie haben kann, welches Adrenalin-Erlebnis ist das, was Sie selbst nie machen würden, weil es einfach für sie zu krass ist und sie zu große Angst davor hätten?
Das ist eine geile Frage. Die übernehme ich so, wenn ich darf.
Ja, gerne, gerne.
Gab es Dinge, zu denen du Nein gesagt hast in deinem Leben? Also, weil du einfach Schiss hattest?
Ja, natürlich. Und zwar für Dinge, zu denen anderen sofort Ja gesagt haben und wo ich sage, mich auch im Nachhinein ärgere. Das fing halt schon in der 10., 11. Klasse an, wo ich eigentlich Schüleraustausch machen wollte, ein Jahr in den USA, und dann aber einfach gedacht habe, Mensch, was passiert, du verlierst deine Freunde und du bist nicht mehr in der Klasse und schaffst du das und so. Das ist so, ich bin phlegmatisch, was anbelangt, ich bin nach wie vor, lebe ich in Berlin, wo ich geboren bin. Ich bin ein ziemlicher Ritualmensch und muss mich selbst zwingen, dass ich eben nicht immer zu den gleichen Orten fahre, denselben Weg nach Hause nehme, sondern dass ich wirklich auch mal, das gab es ja einen super Werbespruch mal von einer Fluggesellschaft, die gesagt, wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast, und da muss ich mir so einen Wecker stellen, dass ich ganz bewusst Dinge zum ersten Mal mache, und das kostet mich immer wieder Überwindung.
Das ist ja geil. Der Fitzek ist ein heimeliger Mensch.
Ja, das auf jeden Fall. Also, und das schönste heimliche Fest kommt ja noch. Ich bin ein absoluter Weihnachtstyp. Das ist eins der Lieblingsrituale, was ich im Jahr habe.
Backst du auch selber?
Das kann ich leider nicht. Ich bin wirklich, also meine zwei linken Hände ziehen sich durch alle Gewerke, sei es Heimwerkern oder auch Kochen und Backen. Aber ich esse das sehr gerne.
Das sieht man nicht. Wenn ich das
Es gibt gute kaschierende Hemden und sowas. Aber letztlich habe ich da ein bisschen Glück. Also bei dem auch Kinderriegelkonsum, den ich immer zwischen den Kapiteln habe. Also ich
ist dein Trick. Du isst Kinderriegel, während du schreibst?
Kaffee und Kinderriegel ist eine ganz komische Kombination eigentlich.
Allerdings.
Aber zwischen jedem Kapitel gönne ich mir da was. Geht zum Kühlschrank.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Florian Weiß und Starautor Sebastian Fitzek.